Hi und herzlich willkommen wieder in deinem Podcast von Functional Basics und deiner Bewegung. Gesundheit ist für alle da. Hier spricht Carsten, ich bin der Kopf hinter Functional Basics und wir schauen uns hier die Basis an, was benötigt ist, um einfach glücklich, gesund, richtig alt zu werden. Und der Schwerpunkt ist hier mit Leichtigkeit gesund alt werden. Und wir haben hier in dem Podcast schon verschiedenste Themen gehabt, sei es jetzt Hormone, Gesundheit, Biohacking, Schlaf, Persönlichkeitsentwicklung in verschiedenste Richtungen. Und ich freue mich immer wieder, spannende Gäste hier vorstellen zu können mit verschiedensten Wegen, weil wir haben alle verschiedene Lebenswege, die wir bestreiten. Und heute geht es um das Thema der Weg zum friedvollen Krieger, Rückverbindung zu sich selbst und der Natur. Und dazu habe ich mir Daniel Attela eingeladen. Daniel ist unter anderem der Gründer der Plattform Friedvolle Krieger. Und es geht hier in dem Podcast auch um seine Geschichte vom vorbestraften Freiheitskämpfer auf der Straße zu einem friedvollen Krieger. Und Daniel ist unter anderem Gewaltpräventionstrainer, Kampfsportler und Wildnispädagoge. Wir haben uns in Leipzig hier kennengelernt, am Fluss tatsächlich vom Health Meeting Leipzig, was ich immer mal wieder organisiere, und wir draußen kostenfrei trainieren. Und ich freue mich sehr, Daniel hier euch oder dir in dem Podcast vorstellen zu können. Daniel, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass du da bist.
Schönen guten Morgen, Carsten.
Das Thema friedvolle Krieger oder den Weg, diese Rückverbindung, das macht mich sehr, sehr neugierig. Auch deine Geschichte vom vorbestraften Freiheitskämpfer. Magst du dich einmal dem Zuhörer und der Zuhörerin einmal etwas genauer vorstellen? Wie war dein Weg, bevor wir auf die Inhalte, was ein friedvoller Krieger oder friedvollen Krieger ausmacht? Wie war denn dein Weg? Wie waren deine ersten Berührungspunkte, wo du sagst, hey, du möchtest mehr Rückverbindung zu dir selbst und der Natur haben?
Ja, vielen Dank, Carsten. Danke für die Einladung. Bevor ich was zu mir sage, möchte ich mich erstmal sehr herzlich bei dir bedanken. Nicht nur für dieses Interview, sondern für dieses Angebot, was du da regelmäßig am Fluss veranstaltest. Es ist einfach eine großartige Bereicherung für diese Stadt, dass wir dort jeden Tag, also fast, also echt ziemlich häufig, kostenfrei in Gemeinschaft, in der Natur, im Fluss, also trainieren können. Unsere Gesundheit stärken können, ja, durch das Kältetraining und so weiter. Das ist einfach ein sehr, sehr wertvolles Angebot, was diese Stadt in meinen Augen wirklich ein ganzes Stück lebenswerter macht. Und da bist du ein sehr wichtiger Beitrag. Und ich denke mal, es gibt viele Leute in deiner Community, die das sehr zu schätzen wissen. Ich gehöre auch dazu. Und ja, vielen Dank für diese Chance.
Vielen lieben Dank.
Also ich habe mit 17 Jahren quasi mich nach Berlin gezogen und habe mich halt so für, also habe Hauptschulabschluss gemacht. Das hat mir dann gereicht an akademischer Laufbahn und hat in meinen Augen schon genug Schaden angerichtet bei mir. Und dann hat es mich irgendwie rausgetrieben, ich habe die Freiheit gesucht und bin dann quasi in der Hausbesetzerszene, habe ich dann quasi meinen Platz gefunden eine Zeit lang. Und habe ja Häuser und Wohnungen auch noch besetzt. Ich weiß nicht, ob es heute Leute noch machen. Gefühlt waren wir so die Letzten, die das noch so richtig aktiv gemacht haben. Und ja, ich bin auch viel gereist und habe eben auch viel auf der Straße dann geschlafen und also über mehrere Monate oder auch mal ein Jahr am Stück. Und da habe ich festgestellt, sozusagen, wenn man so viel draußen ist oder auch und mit Leuten schläft, die viel, sag ich mal, Themen haben wie Beschaffungskriminalität aufgrund von Drogensucht und so, dann ist es extrem wichtig, dass man lernt, sein Zeug zusammenzuhalten. Also, dass man sich nicht von jedem Penner ausrauben lässt, sozusagen. Damit hat es angefangen. Dann habe ich angefangen, sehr intensiv mich mit Kampfkünsten auseinanderzusetzen, weil ich einfach mein Zeug verteidigen wollte. Und habe dann verschiedene Kampfkünste studiert und sehr viel, sehr intensiv trainiert, auch mehrere Kampfkünste zeitgleich. Und irgendwann kam dann eine Situation, da hat man mich wieder versucht auszurauben. Und einer von diesenjenigen, der quasi in mir ein Opfer gesehen hat, ist dann sehr hässlich zu Boden gegangen. Und es hat so tiefe Spuren in mir hinterlassen, dass ich dachte so, ich fühle mich genauso beschissen, wie als ich Opfer geworden bin. Also jetzt habe ich geschafft, mich zu verteidigen, aber ich habe den Menschen richtig schwer verletzt. Weißt du, der hat seine Themen, der hat seine Story. Der ist halt, das war halt Berlin-Neukölln so, der ist in einem schwierigen Umfeld aufgewachsen. Ich habe dort gewohnt. Und ich habe so mein Mitgefühl und mein Verständnis für seine Situation gehabt. Und ich selber, ich hatte dann quasi so ein bisschen so posttraumatisches Stresssyndrom, also Angst nachts. Ich bin dann noch weggezogen, habe dann dort keine Zeit mehr verbracht in Neukölln. Ich habe mich sehr, sehr unwohl gefühlt. Ich hatte quasi immer Angst vor Rache, so dass ich den irgendwann noch mal über den Weg laufe. Und genau, es war zum Beispiel so, ja, so schon ein sehr prägender Moment, wo ich gemerkt habe, so, ich will mich auch nicht verteidigen müssen. Ich will eigentlich verstehen, was passiert überhaupt, um bevor so ein Konflikt ja, sich aufheizt und bevor der physisch wird. Und dann bin ich quasi Gewaltpräventionstrainer geworden, habe da eine Ausbildung gemacht, habe viel geforscht, habe viel ausprobiert, habe viel Bücher gelesen und habe dann natürlich sehr intensiv mit der Kampfkunst Systema, die ich auch unterrichte, in Leipzig angefangen. Und das ist eine sehr ganzheitliche Kampfkunst in meinen Augen. Und da habe ich sehr viel über Körpersprache, über Intuition, über Wahrnehmung und all diese Sachen, die passieren, bevor der Konflikt physisch wird, gelernt. Und genau, und dann habe ich gemerkt, so das ist eigentlich, wo ich hin will. Aber es braucht diese physische Fähigkeit, sich selbst zu verteidigen. Weil wenn ich dir zum Beispiel sage, du Carsten, das ist mir ein bisschen zu nah, kannst du ein bisschen auf Abstand gehen und du rückst mir auf die Pelle. Und dahinter ist aber diese Angst, so Scheiße, was ist, wenn du noch näher kommst? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Also wenn diese Angst quasi mitschwingt, und Angst ist ein sehr großes Thema in meiner Arbeit, aber wir haben viel mehr Ängste, wie wir uns eingestehen wollen. Wenn diese Angst quasi mitschwingt, dann ist es völlig egal, was ich für tolle deeskalative Taktiken drauf habe, weil du fühlst diese Angst unter Umständen. Oder vielleicht das nicht du, aber jemand, der quasi auf der Suche nach einem Opfer ist. Genau, und die Gewaltprävention hat da mir viele Werkzeuge an die Hand gegeben und in Kombination mit Selbstverteidigung haben diese ganzen Taktiken auch ihren Wert gehabt. Vielleicht so um eine Taktik vielleicht mal ganz kurz anzudeuten. So, es ist zum Beispiel in der Gewaltprävention super wichtig, so Sprache zu vermeiden, die negative Bilder hervorruft. Wie zum Beispiel, okay, lass mich in Ruhe, ich rufe auch nicht die Polizei. Weil bei dem Gegenüber kommt so das Bild auf, oh shit, da könnte die Polizei rufen, ich habe keine Maske an oder so. Oder lass mich gehen, ich tue dir auch nichts. Ah, der könnte mir was tun, krass, es kommen negative Bilder auf. Und da gibt es schon gewisse Taktiken, die es sich lohnt, auszuprobieren und zu üben, auch im Alltag. Weil wir haben ja auch kleinere Konflikte, die nicht eskalieren mit unseren Mitmenschen. Und auch da trägt unsere Sprachwahl halt und unsere Körpersprache natürlich auch sehr viel dazu bei, wie dieser Konflikt eskaliert.
Daniel, hast du dann den Punkt vielleicht direkt? Ich hoffe, dass wir nie in solche Situationen kommen, die du gerade beschrieben hast, ne? Wo wir sagen, hey, lass mich in Ruhe, ich rufe auch nicht die Polizei. Was wären denn bessere Formulierungen in solchen Situationen?
Ja, also der Schlüssel in der Deeskalation ist zu verstehen, was mein Gegenüber will. Das ist der Schlüssel. Weil es kann sein, dass derjenige einfach nur ein bisschen, also es ist so, wir haben quasi verschiedene Bedürfnisse und das größte Bedürfnis ist Aufmerksamkeit oder eins der größten Bedürfnisse ist Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist gleich Liebe. Das heißt, ich will eigentlich geliebt werden und ich will eigentlich, dass du mich siehst und wahrnimmst, so wie ich bin. Ich will positive Aufmerksamkeit von meinen Mitmenschen. Wenn ich die aber nicht bekomme, dann gebe ich mich unter Umständen eher mit negativer Aufmerksamkeit zufrieden als mit keiner Aufmerksamkeit. Das heißt, wenn ich einen Konflikt habe und ich ignoriere den Menschen und gehe einfach weg, ist das quasi das Schlimmste, was ich machen kann, weil das entzieht jegliche Aufmerksamkeit. Das heißt, also sagen wir, ich bin jetzt ein Täter und ich wünsche mir Aufmerksamkeit, weil ich eigentlich Liebe brauche. Und jetzt gehe ich, jetzt weiß ich, ich bekomme das nicht. Also irgendwie schaffe ich das nicht, positive Aufmerksamkeit zu bekommen. Also denke ich mir, okay, ich hole mir negative Aufmerksamkeit und mache irgendwelche Übergriffe oder so, was auch immer oder keine Ahnung. Und jetzt ist es das Gegenüber von mir, von dem ich mir negative Aufmerksamkeit erkämpfen wollte, plötzlich empathisch und versucht zu sagen, hey, du hast einen scheiß Tag, Mann, ich kann das nachvollziehen. Ich verstehe, dass du sauer bist. Oder viele Konflikte sind auch so im Straßenverkehr, habe ich letztens beobachtet. Wenn die Fahrer selber geladen sind und so, hey, und du hast, und das schaukelt sich schnell auf. Aber wenn ich aufsteige und sage, hey, ich habe dir die Vorfahrt genommen, oder du denkst, ich habe dir die Vorfahrt genommen, ja, ich muss dem ja nicht zustimmen, wenn das nicht wahr ist, aber ich verstehe deinen Standpunkt. Wow, mein Gegenüber versteht nicht. Ich kann verstehen, dass du sauer bist. Ich kann verstehen, so, aber ich bin bereit, irgendwie eine Lösung mit dir zu finden. Also, wenn sich mein Gegenüber gesehen und gehört fühlt und ich versuche zu verstehen, worum es hier eigentlich geht. Manchmal ist es ja auch gerade so in meinen frühen Konflikten so auf Straße oder so, als wir so in leerstehenden Gebäuden geschlafen haben, war das auch viel einfach Beschaffungskriminalität. Da ging es einfach nur so, ich brauche jetzt 20 Euro, ich will dir nicht deine ganze Tasche klauen, was soll ich mit dem ganzen Gelump? Ich will einfach nur gucken, ob du da 20 Euro drin hast. Wenn ich das weiß, kann ich mir eine Menge Ärger sparen, indem ich einfach diese 20 Euro abdrücke, wenn ich das für nötig halte. Oder wenn ich mir halt viel Ärger ersparen will, ist es einfach der Schlüssel, es zu verstehen, was will mein Gegenüber denn? Ja. Genau.
Und jetzt hast du ein Beispiel der Gewaltprävention beschrieben. Ich würde gerne nochmal an diese Stelle, du hast gesagt, ne, von Hausbesetzungen, Beschaffungskriminalität. Und dann gab es diesen Moment, wo du dich gewehrt hast oder dich wehren konntest und es war ein unschönes Bild, wie du es beschrieben hast. Was war denn da der erste Schritt? Weil gerade, du hast dann gesagt, okay, da hast du die Ausbildung zum Gewaltpräventions Trainer gemacht. Was war denn der erste Schritt? Also gab es da so ein Mindshift, so einen Gedanken, wo du sagst, warte mal, das will ich zukünftig nicht. Und was waren die ersten Schritte daraus? Weil vielleicht gibt es jemanden, der jetzt zuhört, dem es ähnlich geht, der immer mal wieder in so eine Situation kommt, wo Konflikte aufbrechen.
Ja.
Aber es ist noch nicht so weit, wo du sagst, hey, ich muss es jetzt ändern. Was war für dich der Moment, jetzt ist Schluss damit?
Also ein wichtiger Aspekt ist zum Beispiel auch so, weil du gesagt hast, es gibt Leute, die immer wieder in solche Situationen kommen. Es hat was mit meiner Ausstrahlung zu tun und einem gewissen Opferverhalten. Weil niemand will, also Leute, die Gegner wollen, die kämpfen wollen, die sich messen wollen, die gehen zum Kampfsport, die gehen boxen oder so. Du hast mich ja auch als Kampfsportler angekündigt. Ich mache auch Kampfsport, aber ich mache in erster Linie Kampfkunst. Und es gibt da durchaus einen Unterschied. Aber genau, worauf ich hinaus will, ist quasi, dass diese Angst oder diese Unsicherheit, die in mir ist, die diese Szenarien anzieht. Und die Auseinandersetzung damit, also die größte Angst der Angst ist Mut. Das heißt, wenn ich Angst habe vor Kampf, vor Kampf, dann werde ich immer Kampf in mein Leben ziehen. Wenn ich sage, okay, ich habe Angst vor Kampf, und deswegen gehe ich jetzt dorthin, wo ich freiwillig sozusagen mich diesen Situationen stellen muss und mich damit auseinandersetzen muss. Dann verschwinden diese Situationen auf mein Leben, weil ich versuche mich nicht davor zu verstecken, sondern ich stelle mich dem. Das heißt, wenn Leute dieses Thema haben, dass sie immer wieder in Konflikten geraten, würde ich denen sehr zu Herzen legen, sich Konflikte zu suchen. Ja, auf eine gesunde Art und Weise. Sich nicht jetzt irgendwie Leute irgendwie anzupöbeln, sondern sich auf eine gesunde Art und Weise diese Angst vor Konflikten zu stellen, sich damit auseinanderzusetzen, und das Leben wird aufhören, einen ständig in diesen Loop von sich wiederholenden Konflikten hinein zu befördern, weil ich fliehe nicht mehr davon. Keine Ahnung, ob ich geantwortet habe auf deine Frage, aber ich habe es probiert.
Na, du hast gerade einen Punkt genannt, zum Beispiel das Konfrontation oder Konfrontieren mit Ängsten. Und jetzt haben wir einmal die Angst, das Thema Angst vor Kampf, vor, dass du dich dann in einem gesunden Maß, zum Beispiel durch die Kampfkunst oder Kampfsport, dich mit dem Thema Kampf in irgendeiner Form auseinandersetzt. Was sind denn weitere Ängste, die dir in deiner Zeit begegnet sind, denen du dich gestellt hast?
Das ist interessant. Also, ich will mal es von einem anderen Winkel betrachten, dieses Thema, weil oft ist es so, dass es bestimmte Dinge gibt, von denen wir denken, dass wir Angst haben, und andere Dinge, von denen wir nicht denken, dass wir Angst haben. Also, ich denke zum Beispiel überhaupt nicht, dass ich Angst habe beim Autofahren oder so. Aber tatsächlich ist es so, dass ich durch gewisse Auseinandersetzungen mit meinem Körper gelernt habe, sozusagen festzustellen, dass mein Körper gerade Angst hat. Also das erste Beispiel, was mir jetzt einfällt, ist, ich habe überhaupt keine Angst verspürt, sozusagen vor diesem Gespräch mit dir, aber ich habe festgestellt, so kurz bevor wir angefangen haben, oh, da ist Spannung in meinem Körper. Ja, das ist eigentlich Angst. Diese Spannung, die sich aufbaut, ist eigentlich eine Angst. Der Körper zieht sich zusammen und spannt sich an, weil er vor irgendetwas Angst hat, sozusagen. Und Also es gilt in erster Linie sozusagen, oder mein Tipp ist quasi erstmal zu lernen, das zu fühlen. Also einmal am Tag, vielleicht machen wir das kurz gemeinsam, oder ab und zu sich anzugewöhnen, so mal kurz die Augen zu schließen, durchzuatmen und mal so zu fühlen, was ist denn mein normaler Zustand? Was ist denn, wenn ich keine Angst habe? Mein Puls schlägt in einem gewissen Rhythmus. Es ist gut, diesen Rhythmus zu kennen. Mein Muskeltonus hat eine gewisse Grundspannung, nicht mehr, nicht weniger. Es ist gut, diese Grundspannung zu kennen. Weil wenn ich quasi eine gute Verbindung zu meinem Körper habe, dann fühle ich, oh, da ist Angst. Und wir haben viel, viel mehr Angst, als wir uns eingestehen wollen. Jedes Mal, ja, keine Ahnung, manchmal merke ich, mein Körper bekommt Angst, wenn jemand in der Kasse sich zu nah direkt hinter mich stellt oder so. Es sind so Mikroängste, die ich, wenn ich nur an so größere Ängste denken würde, die merke ich gar nicht. Aber ich habe eine Verbindung zu meinem Körper und ich fühle, oh, mein Körper bekommt gerade Angst, minimal vor einem Telefongespräch, wovor ich Respekt habe, oder bei der Begegnung mit meinem Chef oder was auch immer so. Keine Ahnung, ich habe keinen Chef, aber du weißt, was ich meine. Und was ich empfehle oder was ich auch jetzt gerade getan habe, ist, bevor unser Gespräch begonnen hat, habe ich gemerkt, oh, da ist ein bisschen Spannung, da baut sich eine Angst auf. Das ist hier noch nicht angekommen in meinem Kopf, in meinem Verstand ist es nicht angekommen, aber mein Körper hat Angst in diesem Moment. Und da steht hier so, hier, dein Host ist gleich da und so, ich habe noch ein bisschen Zeit, easy. Dann atme ich quasi ein und ich spanne diese Spannung noch mehr an. Und beim Ausatmen lasse ich das quasi abfließen so. Und manchmal baue ich auch ein bisschen Bewegung dazu, weil ich merke so, okay, das ist der Bereich, der mich einengt. Mein ganzer Brustkorb verspannt sich ein bisschen. Ich übertreibe, so doll war es jetzt nicht. Aber ein bisschen. Und dann spanne ich das ein bisschen an und beim Ausatmen so schüttle ich es ein bisschen aus und ich folge eigentlich nur meinem Instinkt, und lasse es abfließen sozusagen, damit ich jetzt gut und klar und entspannt mit dir reden kann. Und wenn ich das nicht mache, dann bin ich die ganze Zeit nervös und die ganze Zeit hängt diese Angst quasi in mir. Ja.
Also was ich raushöre, ist zum einen erstmal überhaupt den Zustand kennenlernen, wie fühlt sich mein Körper an, wenn ich Angst verspüre.
Ja.
Das ist ja ähnlich, ne, wenn wir gestresst sind, ne, kenne deine Stressreaktionen, ne, sei es jetzt Unruhe, Multitasking im Kopf,
Ja.
schnelle Atmung, Spitzen, Zähne zusammenbeißen und Co. Wie macht sich Angst bei dir deutlich? Du hast gerade gesagt, du hast vorhin so eine Spannung gespürt. Wo
Ja.
ist diese Spannung?
Die Spannung ist bei jedem Menschen unterschiedlich. Es ist, soll ich eine Übung dazu sagen, wie wir das
Gerne.
herausfinden können?
Sehr
Ja.
gerne. Also wie finden wir
Okay.
unsere, wo, wie kriegen wir raus, wie sich unser Körper anfühlt, wenn wir Angst
Okay, pass
haben?
auf. Ich empfehle jetzt allen Zuschauern, die Auto fahren oder so, diese Übung nicht mitzumachen. Aber für
Ja.
alle anderen, ich empfehle euch, einen ruhigen Platz zu suchen, wo ihr aufrecht sitzen könnt oder vielleicht sogar liegen könnt. Und dann machen wir Folgendes. Wir atmen die komplette Luft aus, alles ausatmen und dann halten wir den Atem an. Und dann beobachten wir, was unser Körper macht. Da wird sich eine gewisse Angst breit machen, weil wir ja keine Luft bekommen. Das ist fürs System und auch für die Psyche ziemlicher Stress. Und es wird reagieren. Und es ist wichtig zu beobachten, weil deine Frage ist ja, wo macht sich das bemerkbar sozusagen? Das ist bei mir anders als vielleicht bei dir. Wir machen diese Übung und dann sage ich noch mal kurz was. Wichtig ist, wenn wir aus der Angst, also wenn wir quasi merken, okay, ja, da ist Angst und ich merke die zum Beispiel in meinem Bauch oder ich merke die in meinem Arm oder ich merke die in meinem Bein, dann fange ich an sozusagen mit einer Regenerationsatmung. Es ist ganz wichtig zu verstehen sozusagen, dass bei der Regenerationsatmung kurze, kleine Atemzüge relevant sind. Es ist eine Art Fasten. Wenn man fastet und danach das Fasten mit einer Pizza bricht, tut man sich keinen Gefallen. Es könnte in diesem Fall zu einer Art Hyperventilation führen. Ich weiß, du machst Wim Hof und so, da gibt es andere Meinungen und Ansichten und so weiter. Aber um die Psyche sozusagen runterzuholen, es ist wichtig, kurze Atemzüge zu machen. Die Psyche ist wie so eine ruhige Welle, wenn wir entspannt sind. Und wie so schneller Zickzack, wenn wir aufgedreht sind. Und unsere Aufgabe ist es, also es wird nicht funktionieren, zu atmen ruhig wie ein Buddha, wenn unsere Psyche am Ausrasten ist, weil unsere Psyche und unser Körper sind gekoppelt. Das heißt, ich versuche mit meiner Atmung dorthin zu gehen, wo meine Psyche ist. Und dann runterzufahren. Genau, wenn meine Psyche, also ich fahre Auto und jemand kommt nah an mich ran, ist ein kleiner Stress. Es knallt neben mir eine Explosion. Ich will, dass mein Körper schnell und stark versorgt wird. Genau, also das Einzige, was wichtig ist, ist Nase ein, Mund aus und in kleinen Häppchen. Wir machen das mal. Und vielleicht können die Leute ja, wenn die das bei YouTube sehen oder so, auch in die Kommentare reinschreiben, wo sie das wahrgenommen haben. Das würde ich mich sehr interessieren, weil das so unterschiedlich ist bei den Menschen. Also wir atmen gemeinsam aus und halten den Atem an und beobachten, wo sich die Angst breit macht. Beim Regenerieren kann ich diesen Teil vielleicht auch massieren oder anfassen oder vielleicht bewegen. Und das Ziel ist quasi, mit der Atmung den Puls, der jetzt höher schlägt, aufzufangen und wieder runterzufahren zu dem entspannten Zustand. Bei mir, um zurück auf deine Frage zu kommen, bei mir ist die Angst in den Beinen. Warum? Weil ich hatte also sehr stark in den Beinen. Wie gesagt, vorhin habe ich es eher hier gemerkt. So, das ist interessant so, weil unterschiedliche Ängste sich in unterschiedlichen Körperteilen widerspiegeln. Aber bei dieser Übung zum Beispiel war bei mir viel Angst in den Beinen, weil ich Situationen erlebt habe, wo ich weglaufen konnte, aber es nicht geschafft habe. Das heißt, da ist so eine Angst und so ein Trauma in meinen Beinen. Auch wenn ich schon viel daran gearbeitet habe, ist auch schon viel besser geworden. Das erkenne ich daran, dass sich jetzt das verändert hat und es ist jetzt mehr hier oben. Das heißt, ich habe viel in meinen Beinen schon heilen können. Aber das ist eine sehr hohe Angst, weil ich einmal nicht weglaufen konnte. Das steckt da drin. Wenn jemand hier Angst hat, zum Beispiel, wenn jemand in den Kommentaren vielleicht oder jemand, der es gerade ausprobiert hat, hier Angst wahrnimmt im Halsbereich, zum Beispiel, dann ist es vielleicht eine Angst, die darauf basiert hat, dass ich bestimmte Grenzen nicht gewahrt habe. Du bist quasi mir zu nahe gekommen und ich habe mich nicht getraut, das auszusprechen. Es kann aber auch sein, zum Beispiel, mein Chef will dauernd irgendwelche Sachen von mir und ich stimme dauernd zu, weil ich mich nicht traue, die Klappe aufzumachen. Das steckt dann vielleicht eher hier. So. Und so hat jeder Körperteil, steht für gewisse, wie soll ich sagen, Qualitäten oder Bereiche. Und es sagt viel über mich aus und es ist ein Werkzeug, um mich selber kennenzulernen. Genau. Ja, es ist ein Werkzeug, um mich selber kennenzulernen, mich mit meinen Ängsten zu konfrontieren. Und ich ja, kann es sehr empfehlen.
Bei mir zum Beispiel, auch wenn ich es im Stehen gemacht habe, bei mir tritt Angst meistens im Bauchraum auf. Also ich werde dann fest, ich habe das Gefühl, als müsste ich den Bauch ständig anspannen, als würde gleich ein Tiefschlag auftauchen.
Ja.
Das, so merke ich zum Beispiel. Also
Ja.
Angst oder Angst geht bei mir auch so ein bisschen Richtung Stress, ne? Viele Ängste, die wir haben, sorgen ja dann auch dafür, dass wir Stress empfinden. Bei mir
Ja.
Bauchraum, Verdauung und Co. Das ist bei mir halt, wenn ich Stress habe, kannst darauf warten, ich esse da nichts mehr, ich habe dann einfach eine schlechte Verdauung, keinen guten Appetit. Das ist bei mir meistens mit Ängsten oder Stress verbunden.
Ja. Interessant, ja. Danke fürs Teilen.
Wie gehen wir jetzt einen Schritt weiter? Jetzt wissen wir, okay, wie reagiert mein Körper mit der Angst? Vorhin hast du gemeint, okay, dann konfrontieren wir uns vielleicht in einem gesunden Rahmen mit der Angst.
Ja.
Wie wäre jetzt der nächste Schritt?
Ja, also, ja, interessant, dass wir so auf dem Thema Angst, bei dem Thema Angst bleiben, aber es ist ein super wichtiges Thema. Was ich empfehle, ist, sich eine sogenannte Angstpyramide mal aufzuschreiben. Also das funktioniert folgendermaßen. Ich nehme quasi, sagen wir mal so, 8 bis 10 Zettelchen. Und ich schreibe auf diese Zettel meine Ängste einfach auf. Alle Ängste, die mir einfallen. Ich habe Angst vor Dunkelheit. Ich habe Angst vor Spinnen. Ich habe Angst vor Verlaufen. Ich habe Angst vor Gewalt. Ich habe Angst vor Vergewaltigung. Ich habe Angst vor, keine Ahnung, schreibe alles auf. Und dann sortiere ich diese Zettel quasi in einer Art Pyramide. Und dann fange ich an, mit Hilfe dieser Atemtechnik, die wir gerade gemacht haben, schon beim Aufschreiben zu arbeiten. Das ist wichtig, weil allein normalerweise versuchen wir uns vor diesen Gedanken zu drücken. Ja, wenn ich vor der Angst davonlaufe, dann wird die immer größer und größer und es schränkt meine Freiheiten ein. Ich will aber ein freier Mensch sein und deswegen ist es extrem wichtig, diese Ängste zu konfrontieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel Angst vor Dunkelheit habe, ist am Anfang vielleicht nur im Wald draußen oder so. Aber dann, wenn ich das nicht konfrontiere, dann wird es immer größer. Wenn ich nichts mehr rausgehen kann, wenn es dunkel ist, auch nicht in der Stadt oder so, dann ist das eine extrem große Einschränkung in meine Freiheit. Weil manchmal gibt es vielleicht Events oder so, wo ich gerne hin möchte und es ist aber dunkel. Oder der Strom fällt aus oder so und ich bin dann handlungsunfähig. Also es ist nur ein Beispiel. Genau. Und dann schreibe ich zum Beispiel auf, okay, ich habe Angst vor Dunkelheit. Ich sage jetzt nur irgendein Beispiel. Oder bei mir waren es Spinnen zum Beispiel. So, das war so eine Angst, wo ich sage, so, es ist eine Kleinigkeit, es juckt mich nicht, ich kann dem gut davongehen. Aber die Wahrheit ist, es schränkt mich ein. So, ich reagiere ängstlich und angespannt. Und jetzt gehe ich natürlich nicht irgendwie zu irgendwelchen giftigen Riesenspinnen hin, die mich umbringen können und ärger die oder so, um diese Angst abzubauen oder kämpfen mit denen, sondern ich sehe zum Beispiel einen kleinen Weberknecht an der Wand klettern und ich stelle mich davor und ich fühle so, oh, da ist Spannung, so, okay. Und dann fange ich an zu atmen. Und ich beobachte meine Psyche, wenn die anfängt, so aus einer ruhigen Welle in so einem Zickzack zu werden, so, boah, dann atme ich stärker, so, okay, es stresst mich total. Und dann nähere ich mich nach und nach, komme langsam näher an diese Angst, bis ich okay damit bin. Und wenn ich okay damit bin, dann suche ich mir das nächste Mal eine größere Spinne und so weiter und so fort. Oder ich habe Schüler, dieses Angstthema habe ich früher in Seminaren gemacht. Heute mache ich das in erster Linie mit Privatschülern. Da hat jemand zum Beispiel extreme Höhenangst. Und dann gehen wir quasi in ein Hochhaus und gehen in die erste Etage und wir atmen so lange, bis das Nervensystem sich beruhigt hat. Stark atmen, bis der Puls schlagartig ist und wir machen Anspannungs- und Bewegungsübungen, um diesen Stress aus dem Körper rauszubekommen. Und wenn das okay ist in der ersten Etage, dann gehen wir quasi in die zweite Etage und in die dritte. Und es geht auch mit einer Leiter und so, je nachdem, wo man wohnt. Oder man stellt sich auf eine relativ hohe Mauer und guckt runter. Es geht einfach nur darin, sich in einem gesunden Rahmen diese Angst zu konfrontieren und auch herauszufinden, so, wo ist die gesunde Grenze? Weil wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwie ein Seil ungesichert quasi zwischen zwei Häusern balancieren würde, es wäre sehr sinnvoll, Angst zu haben und es wäre fatal, quasi keine Angst zu haben. Aber wenn ich quasi in die dritte Etage gehe und irgendwo in einem Café sitze und aus dem Fenster gucke, sollte ich keine Angst haben, weil ich kann nicht runterfallen. Und da sozusagen die gesunde Balance zu finden, die Angst anzunehmen und zu respektieren und willkommen zu heißen, weil sie ist da für uns, um uns zu schützen. Und gleichzeitig eine gewisse Ruhe zu finden und ja, Sicherheit in sich.
Du hast gerade ja gemeint, ne? Witzig, dass wir auf dem Thema Angst gerade so hängen bleiben. Ich finde das total wertvoll. Es geht ja auch, ne, um die Rückverbindung zu sich selbst. Da gehören meines Erachtens auch die Konfrontation mit, ne, klar, das Thema Persönlichkeitsentfaltung, Werte, warum es in verschiedenen Lebensbereichen Glaubenssätze erkennen und Co., aber auch Ängste sich einzugestehen. Und das ist vollkommen menschlich. Wir haben alle Ängste und diesen zu begegnen, um mehr Leichtigkeit im Leben zu haben, weil sie limitieren uns ja in gewisser Weise. Ich gebe dir vollkommen recht, wenn wir irgendwo auf einem Hochseil, Draht zwischen zwei Häusern balancieren, ist eine Angst vollkommen richtig und berechtigt. Sie schützt uns ja auch vor Schlimmerem. Lass uns mal auf diese Rückverbindung zu sprechen kommen, ne, dieses Thema friedvollen Krieger. Was meinst du mit friedvollen Krieger? Weil Krieger ist mir aus den Archetypen bekannt. Was beinhaltet das? Friedvollen
Ja.
Krieger.
Also friedvoller Krieger, so ich spreche jetzt mal auch als Archetyp, ist quasi eine Aufgabe, ein Aufgabenbereich, eine Berufung, die quasi in sehr vielen Kulturen präsent war und in unserer Kultur in meinen Augen ein bisschen verloren gegangen ist. Deswegen versuche ich das gerade so ein bisschen zu pushen. Also ich habe mich zum Beispiel als Wildnispädagoge sehr viel auch so mit Scout-Training auseinandergesetzt. Also Scout nicht wie Pfadfinder, sondern es kommt in erster Linie so der Tradition, der ich gelernt habe von den nordamerikanischen Apachen oder auch anderen Stämmen, Scouts oder auch Guardians genannt. Und das waren quasi, ja, es waren im Prinzip die friedvollen Krieger in der Peripherie, die quasi sehr naturverbunden, sehr einfach außerhalb der Gemeinschaft gelebt haben und zum Schutz da waren. Die hatten meistens sehr hohe ausgebildete intuitive Fähigkeiten, um wahrzunehmen, wo Gefahren sind. Und die versucht haben, ja, Gefahren vorherzusehen. Die konnten gut kämpfen, die konnten gut wahrnehmen, die konnten mit sehr einfachen Mitteln leben, die konnten sehr weite Strecken zurücklegen, die konnten schnell Dinge auskundschaften, zurückkommen, die hatten eine sehr gute Orientierung. Die waren quasi, hatten sehr gute Survival-Fähigkeiten, sie konnten mit sehr wenig auskommen. Und es braucht viele physische Skills, auf jeden Fall. Aber vieles davon sind auch intuitive Fähigkeiten. Gerade wenn man so gerade wenn man so über Apachen-Scouts und sowas spricht, dann kommt schnell sozusagen der Name Geronimo auf. Geronimo war wie so einer der letzten, der sich mit seinen Leuten der Kolonialisierung teilweise sehr gewalttätig entzogen hat und sich einfach sehr, sehr lange Zeit verstecken konnte und es war quasi unmöglich, den aufzufinden. Der ist immer wieder einfach so verschwunden und selbst mit anderen Scouts konnten die den, also da haben ja quasi andere Stämme schon kapituliert und haben sich dann quasi den Kolonialisten angeschlossen. Und selbst mit denen ihrer Hilfe konnten die nicht auftreiben und so weiter. Er hat ja dann freiwillig das Handtuch geworfen und wurde nicht gefasst am Schluss. Und was aber weniger bekannt ist, dass er quasi Leute unter seinen Reihen hatte, wie zum Beispiel wie sie wird die intuitive Kriegerin genannt, sie hieß Lo Zen. Sie beschreibt zum Beispiel, also über sie wird beschrieben, so, keine Ahnung, ich war ja nicht dabei, dass sie quasi auch unter Geronimo und unter seinen Leuten gekämpft hat. Und sie konnte zum Beispiel genau vorhersehen, wo bestimmte Angreifer sind, wo Leute herkommen. Und teilweise auch konnte sie in Bereichen, wo sie selber noch nicht war, wissen, so, okay, dort ist Wasser, dort finden wir Unterschlupf, dort sind wir versteckt, dort kommen die nicht lang. Mit diesem Archetyp des friedvollen Kriegers setzen wir uns quasi mit Kampfkunst auseinander, mit diesen intuitiven Fähigkeiten, zu fühlen, wenn Gefahren drohen, zu fühlen, wenn irgendwas nicht richtig ist. Und ja, das ist so groß gepokert, so, ne? Weil wir werden jetzt nicht von irgendwelchen berittenen Kolonialisten gejagt oder so. Unsere Gefahren sind vielleicht in unserem Kühlschrank. Unsere Gefahren sind vielleicht irgendwie hier in unserem Handy. Ja, die ganze Zeit dort irgendwie voll die Abhängigkeit, da dauernd draufschauen zu müssen, gar nicht mich in der Stadt zurechtzufinden, in der ich wohne, wenn das Ding ausfällt. Das sind eigentlich auch unsere Gefahren. Und ja, im Archetypen des friedvollen Kriegers oder in diesen Trainingscamps oder so, da gibt es das alles nicht. Es gibt keine Handys, es gibt kein Strom. Wir sind draußen 5 Tage lang, wir setzen uns mit unseren Ängsten, mit unseren intuitiven Fähigkeiten, mit unseren Kampfkunstfähigkeiten. Wir lernen uns und andere zu schützen. Und wir sind draußen wieder in der Gemeinschaft. Ich möchte eigentlich diesen Archetyp in unserer Gesellschaft wieder so ein bisschen stärken. Weil in meiner Wahrnehmung sind wir in vielen Bereichen so ein bisschen, und ich bin davon nicht hundertprozentig ausgeschlossen, ich bin auch auf meinem Weg und ich habe meine Schwächen, aber wir sind alle so ein bisschen Drückeberger geworden, wir sind so ein bisschen, ja, Weicheier geworden. Und damit meine ich nicht, dass wir irgendwelche harte Macker werden müssen oder so, die sich immer nur durchbeißen. So. Nee, das meine ich damit nicht. Aber dass wir den Mut haben, zu uns zu stehen, zu unserer Wahrheit zu stehen, überhaupt die Wahrheit zu sagen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, so, aber ich erwische mich selber, wie ich mich selber auch immer wieder belüge. Und dem überhaupt mal auf die Schliche zu kommen, wie oft wir nicht die Wahrheit sagen und warum eigentlich so. Das hat sich so eingeschliffen, dass es total normal ist, in bestimmten Bereichen immer zu lügen. So Kleinigkeiten wie geht's dir oder so. Die wenigsten sind da ehrlich. Ja, genau.
Der Gedanke, der mir gerade kam, ne, bezüglich der Unwahrheit sprechen, ist, also ich habe mich mit dem Thema Wahrheit, ne, wie viele Masken setzen wir uns auf, viel, viel beschäftigt und denke auch, ne, so wie du sagst, wir sind alle auf einem Weg, meiner Welt auch Masken abzulegen. Und ich glaube manchmal, wenn ich dann sehr ehrlich bin oder zum Beispiel auch Dinge äußere, was in der anderen Welt der gegenüberliegenden Person, da geht es nicht um richtig und falsch, komplett auf, ich sag mal, unterschiedliche Welten trifft. Ich mache ein Beispiel. Es gibt Menschen, die legen wahnsinnig viel Wert auf die Meinung anderer und machen sich da vielleicht in gewisser Weise auch abhängig. Das Thema, wenn jemand sagt, hier, mach das mal nicht so, dann und die Person würde das eigentlich gern machen, dann lässt sie es. Und ich habe mir zum Beispiel, bei mir ist es genau umgekehrt, ich frage extrem wenig nach Meinungen. Das kann für eine Person, der das wichtig ist, die Meinung anderer, komplett ja, so ein Tritt sein. Wie, ich interessiere das gar nicht, was ich dazu sagen habe. Oder ja, dich interessierst, du fragst halt die Meinung und sagst, nee, ich mache halt mein Ding, ich muss mich damit wohlfühlen. Und ja, dann sage ich auch mal Nein, wo fünf andere vielleicht schon fünfmal Ja gesagt hätten. Und ich glaube, das ist etwas, was vielleicht, du hast ja auch vorhin das Thema mit der Gesellschaft mal kurz erwähnt, die Zivilisation. Wir werden gewisserweise auch in einer Form konditioniert, Masken aufzusetzen. In gewissen Maßen ist das vielleicht auch gut. Aber ich glaube, das zu erkennen, was bin ich, was ist mein friedvoller Krieger in dem Falle. Das finde ich einen wichtigen Punkt, was du gerade ansprichst.
Wie können wir diese Masken ablegen, deiner Meinung nach? Oder was kann uns dabei helfen, diese Masken abzulegen?
Also ein Schritt war es bei mir zum Beispiel, das war 2015 in dem Thema Burnout, wo ich absolute Unzufriedenheit hatte und dann, es ging ja einher mit Suizidgedanken, dass ich mich mit dem Thema Werte beschäftige. Und immer wenn Ärger oder Groll im auftaucht, ist häufig, dass dein eigenes Wertesystem verletzt wird. Ich mache mal ein Beispiel, dir ist Ordnung wichtig und dein Partner ist Ordnung total scheißegal. Sagt, hey, ich komme mit Chaos super. Dann kann das sein, dass das zwischenmenschlich richtig rumst und irgendwie jeder sich auf den Schlips getreten fühlt. Und als ich mich mit dem Thema zum Beispiel beschäftigt habe und gemerkt habe, was ist mir eigentlich wirklich wichtig und was ist mir unwichtig, das war für mich viel wichtiger zu erkennen. Und das so zu kommunizieren, sage, hey, mir ist das eigentlich total scheißegal. Wurscht, mir ist das wichtig. Und das zu kommunizieren, das war zum Beispiel ein Punkt, diese Maskerade abzulegen, nach diesen Schein nach außen. Ja, ich tue jetzt mal so, als wäre mir das wichtig. Es war mir aber gar nicht wichtig. Ich sage mal als Beispiel, damals viel trainiert, bestimmte Ästhetik, Kraft zu haben, eine gewisse Fassade aufzubauen. Das war eine Maske. Und das zu erkennen, hat mich inzwischen so viel Zeit gewinnen lassen, weil ich nicht mehr so viel trainieren muss. Klar, wir trainieren früh am Fluss, aber das ist nicht mehr dieses, okay, ich muss jetzt Vollgas geben und den Muskel XY raustrainieren und ein gewisses Gewicht haben. Von dieser Maske konnte ich mich zum Beispiel dadurch extremst lösen.
Cool, schön.
Es
Ja.
war ein Punkt für mich.
Manche Masken sind vielleicht auch okay oder wie so ein Sicherheitsnetz. So, ich trage ja jetzt quasi in diesem Gespräch auch eine Maske. Ich unterhalte mich jetzt nicht so, also ich bemühe mich natürlich, möglichst ehrlich und frei zu sprechen. Und trotzdem ist es irgendwie was anderes, wie wenn ich jetzt quasi mit meiner Frau im Bett liegen würde oder sowas. Ne? Dann
Ja,
würde
definitiv.
ich anders reden vielleicht. Ich hätte wahrscheinlich kein Hemd an und so weiter. Das sind auch Masken, wenn man so will. Und das ist auch
Ja.
okay. Also es ist auch, wir spielen halt gewisse Rollen und das ist auch, glaube ich, okay, solange wir uns dessen bewusst sind.
Und wir sollten uns in diesen Rollen, das finde ich, wohlfühlen. Also
Ja.
mir geht es inzwischen so viel darum, eigene Leichtigkeit zu spüren, dieses Wohlfühl, weil ich ertappe mich da auch immer mal wieder, auch in Vergangenheit, wo ich Dinge gemacht habe und eigentlich mich nicht wohlfühle und sage, hey, ich tue das anderen zuliebe oder ich mache das, um ein bestimmtes Bild darzustellen, wo ich dann im Nachhinein denke, alter Carsten, hast du sie nicht alle? Du kriegst anstatt ein Wohlfühlgefühl, kriegst du Bauchschmerzen, das, was ich vorhin erwähnte, ne? Du kriegst ich Bauchschmerzen, krieg Angst, dann, oh, jetzt muss ich mich mit den Leuten konfrontieren, weil ich eigentlich einen Rückzieher machen möchte.
Ja.
Weil ich was gesagt habe, wo ich dachte, Alter, das, puh, warum hast du das denn eigentlich am Ende gesagt?
Ja. Stark, danke fürs Teilen. Ja.
Wir haben ja in der Überschrift Rückverbindung zu sich selbst und der Natur. Wo
Ja.
siehst du die Natur hinsichtlich auf den Weg des friedvollen Kriegers? Also wo
Ja.
spielt die Natur für dich da eine Rolle?
Also die Natur kann erstmal als sehr wertvollen Spiegel dienen. Also ich kann quasi mit einer gewissen Frage rausgehen. Und wenn ich, das ist wichtig bei diesen Sachen, kein Handys dabei zu haben, keine Termine zu haben, aber mit einer gewissen inneren Leere rausgehen. Ich gehe raus in den Wald und oder wohin auch immer. Und lass mich einfach quasi führen und ich habe eine gewisse Frage, die mich zum Beispiel beschäftigt. Und dann finde ich manchmal diese, also manchmal ist es so, ich gehe einfach raus und ich, es zieht mich sofort in diese Richtung. Dann setze ich mich dort zum Beispiel an einen bestimmten Baum. Ich habe mir das nicht vorgenommen. Ich dachte mir nicht, hey, ich gehe mal an diesen Baum, sondern ich gehe raus, ich habe eine Frage, die mich beschäftigt oder ein Problem. Und dann zieht es mich einfach raus und ich lasse mich führen sozusagen. Und ich habe keinen Termindruck im Idealfall, ich habe kein Handy dabei im Idealfall, sondern ich habe einfach so Ruhe und Zeit. Und es ist eine andere, feinfühlige Menschen wissen genau, was ich meine. Wir sind komplett umgeben von extrem viel Strahlungen und das merken wir gar nicht. Und es ist für unser Nervensystem so ein ständiger Stress. WLAN, Strom, Mikrowellen, was weiß ich, 5G, keine Ahnung. Wir sind umgeben von allen möglichen Abgasen und Strahlen. Und das hat auch auf unser Nervensystem eine gewisse Wirkung. Ich merke das erst, wenn ich mindestens 4, 5 Tage draußen war und dann wieder zurückkomme. Deswegen mache ich meine Camps immer 5 Tage oder versuche die ab jetzt nur noch längere Camps zu machen, damit man in dieses Gefühl reinkommt, so, okay, wow, ich war jetzt wirklich längere Zeit draußen. Und jetzt fährt das Nervensystem runter und auch das merkt man manchmal nicht. Und wenn man dann wieder drin ist, okay, wow, boah, krass, voll viel nervöse Energie, die auf mich einströmt. So, ich habe noch vielleicht noch nicht mal mein Handy angemacht, aber ich bin schon wieder in der Stadt und auf einmal merke ich so dieses Feld, diese Kuppel. Genau, und da sozusagen rauszutreten, das Nervensystem entspannt sich und dadurch verbinde ich mich quasi mit so einer intuitiven Kraft. Also ich habe das Gefühl, ich habe die Erfahrung, dass ich quasi, wenn ich mich anfange, mehr mit meiner Umgebung zu verbinden, mehr anfange, mit mich selber zu verbinden. Und das kann ein gutes Werkzeug sein, zu sagen, so, okay, ich gehe mit einer Frage raus und lass mich irgendwo hintreiben und dann bekomme ich dort eine gewisse Antwort. Oder ich sehe zum Beispiel eine bestimmte Konfiguration von Ästen, die so liegen, und das deutet mir auf ein bestimmtes Chaos hin und es hat vielleicht auch die Lösung parat. Also es ist sehr schwer zu beschreiben, dieses Phänomen, weil es quasi diese innere Welt, diese Intuition, die kommuniziert durch Gefühle, durch Bilder, durch Symbole, durch Tagvisionen, durch einfach wie so eine Art Tagtraum, das plötzlich vor unserem Auge auftaucht, wenn ich mich entspanne, zurücklehne, mich auf eine Wiese lege oder an einen Baum anlege und dann kommt so, bam, das ist es. So, das ist, was ich jetzt, so, ne? Und wir sind so krass in diesem Hamsterrad gefangen und rennen und rennen und ich bin davon auch nicht frei. Ich tappe auch immer wieder da rein und ich muss und ich mache und ich komme in Stress und so. Und ich versuche wirklich, mir das regelmäßig einzuräumen, regelmäßig reinzugehen und das alles so sacken zu lassen. Und oft kommen dann die richtigen Entscheidungen und die richtigen, so, ja, das ist, was ich eigentlich will, das ist, was ich eigentlich brauche. Natürlich ist es auch spannend, ja, so durch den Wald zu gehen und, ah, Eiche, ah, Buche, ah, das ist das und das, das und das. Und natürlich ist es interessant, das alles zu benennen, aber da habe ich noch lang keine Verbindung aufgebaut. Also ich habe Verbindung quasi zu einem Baum, der ist ganz hier in der Nähe. Ich habe mir noch nie die Mühe gemacht, also ich glaube, ich weiß, was es ist, so, aber es ist kein typischer Baum. Ich habe mir noch nie die Mühe gemacht, den zu bestimmen. Es juckt mich gar nicht, weil mich interessiert der Baum als Individuum. Also nicht den benennen und dann ignorieren und stehen lassen, so, ah, ich weiß, was es ist, interessiert mich nicht mehr. Abgehakt. Was ist das? Ah, abgehakt. Sondern ich versuche eine Verbindung aufzubauen, meine Fragen zu stellen, gucken, was kommt. Vielleicht etwas dort zu lassen für den Baum auch, ja, also etwas von mir, also dass wir eine Kommunikation haben, einen Austausch. Das kann eine sanfte Berührung sein, das kann vielleicht ein Haar sein, das kann ein Happen von meinem Essen sein oder so. Vielleicht kann der Baum nichts damit anfangen, aber ein Vogel kommt, ist das, macht dann dort sein Geschäft in der Nähe und das ist dann wiederum Dünger, also ein Teil des Kreislaufs sozusagen wieder zu werden. Und ja, ich bin Wildnispädagoge und kann viele Pflanzenarten nicht bestimmen, so. Aber trotzdem kann ich fühlen, was sie mir zu sagen haben. Ich bin auch so, ich mache ja auch Intuitionstrainings und die sind auch kostenfrei zum Teil. Und da geht es auch viel darum, sozusagen einfach rauszugehen und eine Pflanze zieht mich und dann nehme ich die und dann fühle ich, kann ich die essen, kann ich die nicht essen. Es gibt dann bestimmte Fragestellungen und wenn man eine gute Angebundenheit zu sich selber hat, dann weiß man oft ganz genau. Also letztens habe ich eine Pflanze gefunden zum Beispiel und ich habe sie eigentlich angenommen, sie hat mich hingezogen, ich wusste, die ist gut für mich, aber ich habe gefühlt, ich kann die nicht essen. Ich kannte die Pflanze nicht vorher, also nur so vom Sehen, aber ich konnte die nicht bestimmen. Und dann habe ich gefühlt so, ich kann diese Pflanze nicht essen. Dann habe ich überlegt, so, kann ich die trinken? Sofort Spannung, so, nee, ich kann die nicht trinken. Also in einem Tee oder so. Und dann habe ich aber gemerkt, so irgendwie, es fühlt sich gut an, in den Händen zu halten, so und so weiter. Und irgendwie habe ich es dann dabei belassen und dann bin ich nach Hause und habe recherchiert. Und dann hat sich herausgestellt, sozusagen, ich habe in meinem Handgelenk ist so eine leichte Verletzung und einen Finger, so vom vielen Training. Hier ist jemand draufgefallen und dann lese ich, dass diese Pflanze zum Beispiel für rheumatische Beschwerden und Gelenkbeschwerden benutzt wurde in alten Zeiten. Das heißt, meine Intuition hat mir genau gesagt, du kannst es nicht essen, du kannst es nicht im Tee trinken, aber es ist gut für deine Gelenke. Und das ist die Rückverbindung zu sich selbst und die Rückverbindung zur Natur und das ist quasi, was der friedvolle Krieger sozusagen in meinen Augen auch verkörpern sollte, diese Naturverbundenheit hier, nicht nur hier. Nicht alles auswendig lernen, weil dann kommen wir in eine andere Umgebung. Und es reicht, es muss nicht irgendwie Madagaskar sein, es reicht Süddeutschland oder so. Oh, andere Pflanzen so. Und ich empfehle jetzt nicht, irgendwelche Pflanzen zu essen, die man nicht vorher auch vom Verstand her gut gedeutet hat. Auf keinen Fall jetzt einfach nach Bauchgefühl irgendwas essen oder nutzen. Es ist schon, wir haben ja nicht umsonst beides. Wir haben Herz und Verstand. Wir sollten auch beides nutzen, wenn wir die Wahl haben. Aber irgendwann. So, wenn ich diese Verbindung gut aufgebaut habe, brauche ich das vielleicht nicht mehr. Vielleicht, ich überprüfe immer. Ich überprüfe jedes Mal, wenn ich es mir leisten kann, so. Und wir machen alles hier, wir treffen alle Entscheidungen hier. Und ich habe mich dadurch schon in viele, ich habe mich schon an Pilzen vergiftet, die ich richtig gedeutet habe. Aber ich habe zum Beispiel alles richtig gedeutet. Parasol zum Beispiel war das. Aber was ich nicht wusste, ist, dass man den nicht roh essen kann. Und da ich draußen war und nur Sachen essen wollte, die ich gefunden habe, ja, habe ich den Parasol einfach roh gegessen. Ich habe ihn ja richtig gedeutet. Mein Verstand hat gesagt, ist gut. Mein Herz hat gesagt, da stimmt was nicht. Aber mein Verstand hatte die Power. Und dann habe ich mich vergiftet. Es war nicht so schlimm, aber hätte ich auf mein Herz gehört, hätte ich gewusst, irgendwas stimmt nicht so. Kannst du nicht einfach so essen.
Ja. Das ist ein schöner Punkt, auch was du gesagt hast, mit dem Verstand da, die Power. Wir machen uns häufig ziemlich viele Gedanken.
Ja.
Und auch diese Gedanken können schnell mal die Leichtigkeit nehmen. Wir treffen Vorentscheidungen, schauen in Köpfe anderer, denken, was die denken könnten und basteln uns daraus meistens richtig blöde, limitierende Horrorstories.
Ja.
Und die machen uns dann wiederum Angst oder lassen uns ein ungutes Gefühl geben oder lassen uns dann halt zum Beispiel einen Pilz roh essen, der vielleicht nicht so bekömmlich ist in Form von einer
Ja.
rohen Situation.
Ja.
Was ist denn noch ein Bestandteil, Daniel? Ne, du hast ja eine Plattform kreiert, Friedvolle Krieger. diese Naturverbundenheit, Rückverbindung. Was ist das für eine Plattform? Was erwartet uns dort?
Okay, Plattform ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Also ich bin gerade quasi daran, diese Plattform aufzubauen. Ja, also dort findet man quasi sozusagen in erster Linie momentan noch meine Angebote. Aber mein Wunsch ist schon sozusagen auch ein Netzwerk dort aufzustellen von Leuten, die ja diesen Archetypen verkörpern wollen oder etwas zu diesen Archetypen beitragen wollen. Also mein Wunsch ist es eigentlich, diesen friedvollen Krieger auch in unserer Gesellschaft wieder zu aktivieren, weil der, wie gesagt, in meinen Augen ein bisschen verloren gegangen ist. Und wir brauchen den in meinen Augen. Wir sind in so vielen Bereichen, ja, brauchen wir den einfach. Ich bleib mal bei diesem Wort.
Das ist ja.
Genau, und es gibt viele Menschen, die diese Art von Arbeit machen und denen ihre Angebote vielleicht nicht so gesehen werden. Mein Wunsch ist auf lange Sicht quasi, da eine Plattform zu haben, wo alle möglichen Menschen, die in diesem Bereich arbeiten wollen, ihr Wissen teilen können. Genau, und ja, momentan, ich mache Trainingscamps, ja, 5 Tage lang, und ich mache Intuitionstraining online momentan. Und arbeite privat quasi mit Leuten, die quasi an ihren Kampffähigkeiten, Gewaltpräventionsfähigkeiten oder intuitiven Fähigkeiten arbeiten wollen, gebe ich Privattraining. Gerade wenn Leute so Angst haben vor dem Gruppentraining, natürlich kann man auch einfach zum Gruppentraining kommen, aber wenn ich gerade schon ein Thema damit habe oder ein Trauma damit habe oder so, ist es halt gut, da langsam in einer 1-zu-1-Begleitung rangeführt zu werden und dann sich vielleicht irgendwann dem Gruppentraining einzugliedern. Genau. Und ja, im Prinzip ist das mein Wunsch, mit allen meinen Fähigkeiten, die mir geholfen haben, mich mit diesem Typ Archetypen sozusagen zu verbinden, der übrigens in allen schlägt, also nicht nur Männer, sondern auch Frauen haben diesen Archetypen irgendwo in sich. Wir haben alle ja auch männliche und weibliche Aspekte in uns. Und auch wenn der vielleicht eher zum Teil den männlichen oder Polarität zugeordnet werden könnte, so schlägt dieses Herz auch in uns allen. Bei den einen mehr, bei den anderen weniger. Es hat mit dem Geschlecht nichts zu tun. Ja, und wir brauchen den in unserer Gesellschaft, um für uns einzustehen, um für unsere Wahrheit einzustehen, um uns selber zu schützen. Und das sind heute ganz andere Gefahren wie vielleicht noch vor 500 Jahren. Ja, und mein Wunsch ist es, diese Welt einfach ein bisschen ehrlicher, authentischer, stärker, klarer, sicherer, mutiger, angstfreier zu machen und meinen Teil dazu beizutragen.
Das ist eine schöne Mission. Und wenn ich das auch mit diesem Podcast unterstützen kann, freut mich das sehr. Daniel, du hast gesagt, es ist so ein bisschen Zukunftsmusik, aber du bietest ja einen Raum Leipzig, bietest die Camps an. Wie können die Zuhörerinnen und Zuhörer Kontakt mit dir aufnehmen? Wo können sie mehr über deine Arbeit erfahren oder sich Einblicke verschaffen?
Ja, also gerade für Leipziger ist auf jeden Fall unsere Friedvolle Krieger Telegram-Gruppe relevant. Da steht quasi alles drin zum Gruppentraining oder da kann man mich auch quasi bei Telegram kontaktieren für Privattraining. Natürlich E-Mail, wir haben einen Newsletter, die Website ist gerade im Aufbau. Wir haben Instagram und Facebook und was man heutzutage nicht so alles hat. Ja, ich denke mal so, gerade für Leipziger ist die Telegram-Gruppe am relevantesten. Und ansonsten Newsletter auf jeden Fall, da kommen zumindest so die Camps, ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Und nächste Woche ist Intuitionstraining und ist kostenfrei, kann man einfach dran teilnehmen. Habe ich mir zum Teil auch von Leuten wie dir inspirieren lassen. So, ich habe was ich wirklich nach außen bringen will, was Wert hat für die Menschheit. Und ich will es einfach raushauen. So. Und wer dann mehr will, kann mich kontaktieren, so, aber die essentiellen Werkzeuge will ich einfach, wie dein Training, so. Es ist wichtig, rauszugehen und sich der Kälte auszusetzen, seinen Körper zu stärken. Und das ist einfach wichtig, dass es dafür Angebote gibt, es einfach zu machen. Und wir sind Gemeinschaftswesen, so. Ob es uns gefällt oder nicht. Aber in Gemeinschaft macht sowas einfach mehr Spaß. Natürlich kann ich auch ein Buch darüber schreiben, mache ich auch, aber es ist nicht das Gleiche, wie einfach einen Raum zu erschaffen, wo ich gemeinsam mit Leuten mich diesen Fähigkeiten widmen kann. Ja.
Okay. Die ganzen, sei es die Telegram-Gruppe, Internetseite, Instagram und Co., findet ihr alles in den Shownotes. Klickt euch da gerne einmal durch. Mein Wunsch wäre es, wenn ihr kostenfreie Inhalte nutzt, wie zum Beispiel das Angebot jetzt von Daniel oder Instagram, schenkt dem Wertschätzung. Das ist trotzdem Zeit, die investiert wird, um euch Inhalte zu kreieren. Das bedeutet, liken, teilen mit euren Liebsten, einen Kommentar drunter setzen oder direkt mit Daniel Kontakt aufnehmen. Auch mal nicht sagen, das gefällt mir nicht, sondern auch mal genau den anderen Schritt zu machen. Hey, Daniel, danke dir für dein Sein, danke für deine Arbeit, dass wir hier etwas kreieren oder etwas nutzen können, Impulse und Co. Das würde mich sehr, sehr freuen, gerade wenn es um kostenfreie Inhalte geht.
Vielen Dank.
Daniel, an der Stelle, wir haben über Angst gesprochen, wir haben über die Inhalte oder Bestandteile für den Weg zum friedvollen Krieger gesprochen. Erstmal auch an der Stelle vielen lieben Dank, Daniel, für deine Zeit und auch das Teilen deiner Vergangenheit. Das ist nicht immer selbstredend, diese Einblicke ins private Leben. In
Vielen
dem
Dank, lieber
Sinne.
Carsten. Es war mir eine Ehre.
Vielleicht kommt da auch mal wieder eine weitere Folge. Lasst uns das gerne wissen, wenn ihr sagt, hey, ihr möchtet da über bestimmte Themen mehr erfahren, sei es jetzt zum Beispiel die Fitnesspädagogik. Was sind da Bestandteile? Was kann ich da tun zum Beispiel? Dann lasst uns wissen und dann machen wir eine neue Interviewfolge.
Ja, ich mache auch so Survival-Kurse und Wildnis-Basiskurs für die Leipziger über die Wildnisschule Ayerakura. Auch dort könnt ihr meine Angebote finden. Genau.
Verlinke ich alles unten drunter, klickt euch da durch und dann gerne bei Spotify und iTunes bewerten, gerne mit euren Liebsten teilen, wenn ihr sagt, hey, auch die älteren Folgen, ne, sind einige im Umlauf, gerne mal reinhören, teilen, bewerten. So können wir noch mehr Menschen Gesundheit ist für alle da zur Verfügung stellen. In dem Sinne, Daniel, vielen lieben Dank und ich wünsche uns eine wunderschöne Zeit. Bis dahin,
Danke,
ciao.
Carsten. Alles Gute.